Ja, ich möchte mit einer Frage beginnen. Darf ein Christ ins Kino? Nun, das ist heute eine lächerliche Frage. Da ich sehe da auf der Jugendseite, wird gerade gelacht. Vor 30 Jahren, als wir jung waren, hier in Wallisellen da drüben, war das eine ernste Frage. Wir kamen ja aus, zum Teil aus sehr konservativem Hintergrund, würde man heute sagen. Und da war das eine Diskussion, als wir jung waren. Dürfen wir als Christen ins Kino gehen? Nun, diese Frage bringt eine Spannung zum Ausdruck, die auch heute noch gilt und bekannt ist, auch wenn die Frage Kino vielleicht nicht mehr im Vordergrund steht. Es geht um die Frage beispielsweise, was darf ein Christ? Was darf ein Jesus-Nachfolger? Was darf er nicht? Wie viel Genuss ist erlaubt? Wie viel Verzicht ist gefordert? Was bedeutet es wirklich im praktischen Leben, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Was bedeutet das? Oder? Das ist doch gar nicht so eine einfache Frage. Wie viel Zerstreuung und Vergnügen, wie viel Genießen dieses irdischen Lebens ist da noch erlaubt, wenn das Reich Gottes das Wichtigste ist, nach dem wir trachten sollen? Wir merken hier an diesem Beispiel, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wir stehen in einer Spannung. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Leben in Spannungen, darüber möchte ich mit euch heute einmal nachdenken. Spannungen gehören zu unserem Leben. Vielleicht mehr als uns lieb ist. Eigentlich ist unser ganzes Leben voller Spannungen. Ich denke, die ganze Schöpfung ist voller Spannungen. Denken wir nur beispielsweise einmal ans Atommodell, wie wir es hier sehen. Das Atommodell sagt uns, dass die Materie aufgebaut ist durch Atome, da ist ein Kern, ein Atomkern und darum herum kreisen Elektronen und dazwischen ist eigentlich nichts außer der Spannung zwischen positiv und negativ geladenen Teilen. Positiv und negativ geladenen Teilen. Also irgendwie scheint die Schöpfung grundlegend auf Spannung aufgebaut zu sein. Und wenn wir dann so ein bisschen nachdenken über unsere Schöpfung, dann merken wir, es gibt in der Schöpfung viel, viel Spannung. Nehmen wir die Elektrizität als Beispiel. Die Elektrizität, Spannung zwischen Plus und Minus. Dazwischen eine Spannung, die Maschinen antreibt, die Licht leuchten lässt. Die elektrische Spannung ist ein gewaltiges Phänomen. Sie ist Kraftentfaltung. Je höher die Spannung, desto größer die Kraft. Oder denken wir an die Fliehkräfte und die Gravitation. Bewegung auf dieser Erde braucht die Spannung zwischen Gravitation und Fliehkraft. Das sind nur kleine Beispiele, ich will gar nicht lange darauf eingehen. Auch unser Leben, unser biologisches Leben beispielsweise, ist voller Spannungen. Unser Immunsystem, es ist ständig bedroht durch Abertausende von Keimen. Es muss sich ständig abwehren. Manchmal wird es überfordert, dann werden wir krank. Aber umgekehrt darf das Immunsystem auch nicht überschießen, sonst bekommen wir eine Autoimmunerkrankung und das ist auch sehr problematisch. Also wir merken, auch biologisch gibt es da Spannungen. Aber denken wir auch an den Bereich des Sozialen. Da gibt es auch viele Spannungen. Denken wir beispielsweise an die Spannung zwischen den Geschlechtern. Die kennen wir alle zur Genüge. Das andere Geschlecht zieht uns magisch an. Das ist spannend, das ist bereichernd. Aber die Spannung kann auch gefährlich werden. Schnell kann es zu Beziehungen kommen, die vielleicht gefährlich, illegitim, ehebrecherisch, zerstörerisch sind. Oder es leicht werden können. Eine spannungsvolle Geschichte. Oder denken wir im Bereich des Sozialen auch, denken wir an die Frage von Armut und Reichtum. Das ist eine spannungsvolle Frage. Die Frage, wie viel ist genug? Was brauche ich wirklich zum Leben? Das macht deutlich, dass wir in einer Spannung leben. Und wir könnten andere Spannungen finden. Wie viel Absicherung, wie viel Versicherungen brauche ich? Wie steht es mit meinem Vertrauen? Oder denken wir ans Essen. Da ist die Spannung zwischen Genuss und Völlerei, zwischen gesund und ungesund. Wir merken, unser ganzes Leben wird bestimmt von Spannungen. Aber ich möchte jetzt nicht mehr über die Biologie, Soziologie und alle diese Dinge reden. Es gibt viel Wichtigeres für uns Christen. Unser Christenleben. ist geprägt durch Spannungen. Und diese Spannungen, die sind oft beschwerlich, die sind oft mühsam, die sind manchmal Kampf, die sind manchmal brutaler Kampf. Und in diese Gedanken möchte ich euch ein bisschen mitnehmen mit dem Thema vom Leben in Spannungen. Und wir möchten 4 Punkte miteinander bedenken. Erstens, Spannungen und Spannungen. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Zweitens, in der Welt, aber nicht von der Welt. Drittens, vom Leben in Spannungen und viertens Entspannung. Kommen wir zum ersten Gedanken. Spannungen und Spannungen. Wir haben es bereits angedeutet. Wir leben mit Spannungen. Sie gehören zum Leben. Manche sind gut und wichtig. Andere sind schwer. Manche unfassbar schwer. Spannungen und Spannungen eben. Schwere und gute. Man könnte so sagen, einerseits gehören Spannungen zur Schöpfung, sie sind von Gott geschaffen, sie sind deshalb gut. Andererseits sind Spannungen auch Folgen des Sündenfalls und sie sind deshalb nicht gut. Oder manche guten, von Gott geschaffenen Spannungen sind durch den Sündenfall pervertiert worden und werden schwierig. Und ich möchte das ganz kurz an einigen Beispielen deutlich machen. Kommen wir noch einmal zur erwähnten Spannung zwischen den Geschlechtern. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und das ist gut so. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Diese gute Spannung, die im Paradies gelebt worden ist, sie wird beispielsweise beschrieben in 1. Mose 2, Vers 18. Da lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wörtlich steht hier im hebräischen Text eigentlich, ich will ihm eine Hilfe machen, wie ihm entgegen. Wie in Opposition, wie im Gegenteil. Hier wird Spannung sichtbar. Im Paradies war das eine gute Spannung. Mann und Frau sind nicht gleich. Sie stehen einander gegenüber, sie ergänzen einander. Die eine Person ergänzt, was der anderen fehlt. Der Mann ist der Frau im wahrsten Sinne des Wortes ein Gegenteil. Und umgekehrt. Spannung ist hier wunderbar. Spannung ist wichtig hier. Sie macht das Leben lebenswert, eben spannend. Wir finden auch im Paradies, in der Schöpfung andere Spannungen. So soll der Mensch sich die Erde untertan machen beispielsweise. Im Paradies war das eine perfekte Spannung. Benennen der Tiere, erkunden und nutzbar machen der Schöpfung in einer guten Weise eine spannende Aufgabe. Oder die Aufgabe und Verheißung des Füllens der Erde durch Zeugen von Nachwuchs beschreibt eine wunderbare Spannung. Gabe und Aufgabe stehen beim Nachwuchs in einer wunderbaren Spannung. Aber dann kam der Fall des Menschen. Der Sündenfall, der bewusste Austritt des Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott und die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies. Und jetzt geraten die guten Spannungen, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, sie geraten plötzlich in die Gefahr, pervertiert zu werden. Sie werden plötzlich vom Frieden zum Kampf, manchmal vom Segen zum Fluch. Die Spannung zwischen den Geschlechtern beispielsweise wird zum Kampf zwischen den Geschlechtern. Zum Kampf um Verführung, Würde, Unterdrückung und Ausbeutung. Oder die Aufgabe, die Erde untertan zu machen, wird zu einem Kampf mit Disteln und Dornen und der Ausbeutung der Schöpfung bis hin zu ihrer Zerstörung. Gute Spannungen sind durch den Sündenfall pervertiert worden. Und es kommen neue, im Paradies ganz unbekannte, schlimme Spannungen dazu. Man könnte sie so zusammenfassen als Spannungen zwischen Gut und Böse. Es beginnt ein Kampf nach dem Sündenfall, ein schrecklicher Kampf zwischen Gut und Böse. In all den Spannungen in der Schöpfung und im Leben des Menschen tobt jetzt der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Leben und Tod. Und manche dieser Spannungen sind nicht mehr fass- und erklärbar. Sie entgleiten dem Verständnis und der Kontrolle des Menschen. Es treten Spannungen auf, die unerträgliche Rätsel auflegen. Beispielsweise die Frage nach dem Leid. Hier findet der Mensch fortan keine Antworten mehr. Denken wir beispielsweise an Hiob. Er lebte wirklich gerecht, er lebte gottesfürchtig. Und trotzdem traf ihn schwerstes Leid. Seine Freunde konnten nicht anders, sie verdächtigten Hiob. Sie dachten, der muss irgendwo Leichen im Keller haben, sonst würde es ihm nicht so schlecht gehen. Das ist der Grund seines Elends. Und Gott macht diesen Freunden klar, es stimmt nicht. Ihr versteht überhaupt nichts. Es ist schädlich, dass ihr glaubt, eine Antwort zu haben. Und dann verlangt ja Hiob von Gott eine Antwort. Er zerrt Gott eigentlich vor Gericht und verlangt Rechenschaft von Gott. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Ist übrigens die längste direkte Rede Gottes im Alten Testament, dort in Hiob, wo Gott mit Hiob redet. Und Hiob eigentlich nur eines sagt in dieser langen Rede. Er sagt Hiob nur eines. Hiob, du verstehst nichts. Du hast keine Ahnung, was eigentlich los ist. Und das ist oft so, wenn Leid in unser Leben hineinkommt, wenn uns Leid trifft. Als Beispiel, in unserer Gemeinde wurde vor viereinhalb Jahren ein vierjähriges Kind überfahren. Vom eigenen Opa. Es war tot. Das versteht niemand. Es ist furchtbar, mit so etwas zu leben. Und man versteht es nicht, man weiß nicht, warum Gott das zugelassen hat. Es gibt keine Antwort mehr. Letztlich führen viele Spannungen, die es seit dem Sündenfall gibt, zu einer ganz schwierigen Grenze, zum Unverständnis für Gott und seine Welt und zu der Frage, wie gehen wir damit um? Die Spannungen werden jetzt aber noch krasser für die Menschen, die Gott finden durch Jesus, die sich Jesus im Glauben anvertrauen, die gerettet werden. Sie bekommen als ungeheures Geschenk der Gnade Gottes die Vergebung der Sünden. Sie werden mit einer Erneuerung beschenkt. Der innere Mensch wird erneuert. Der Geist Jesu, der Heilige Geist, nimmt Wohnung im Geretteten. Der Herr nimmt Wohnung im Geretteten. Und diese Geretteten, sie werden nun aber nicht unmittelbar und sofort in die ungebrochene Gemeinschaft mit Gott genommen und vollkommen erneuert. Nein, sie werden noch auf dieser gefallenen Erde belassen als Zeugen für Gott und sein Handeln. Sie sollen anderen Menschen den Weg zur Erlösung, zur Erneuerung zeigen. Sie sollen als Salz und Licht in der finsteren, faulenden Welt leben und anderen gefallenen Menschen den Weg zum Heil zeigen. Das ist die Situation von den meisten von euch hier heute Morgen. Ihr seid innerlich erneuert. Jesus hat euch befreit von aller Sünde. Er hat am Kreuz von Golgatha alles getragen. In euch wohnt der Heilige Geist. Aber ihr seid noch belassen auf dieser Erde. Und jetzt kommt etwas ganz Schwieriges, was Jesus schon seinen Jüngern gesagt hat. In Johannes 17, 13 bis 15 sagt er seinen Jüngern, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und jetzt eröffnet sich für uns Christen eine ganz neue Welt der Spannungen, könnte man sagen. Es ist eine ungeheure Spannung, dass wir in der Welt leben, aber nicht mehr von der Welt sind. Und das ist eine riesige Herausforderung, unter der wir vielleicht oft, ohne dass wir es merken, enorm leiden. In der Welt, aber nicht von der Welt. Als innerlich erneuerte Menschen stehen wir in einer gefallenen Welt, in ganz vielen Lebensbereichen, ganz automatisch, in kleinen und großen Spannungsfeldern. Und diese haben ihre Ursache einerseits darin, dass wir unweigerlich in einer gefallenen Welt leben. Aber nicht nur das, wir leben nicht nur in einer gefallenen Welt, wir werden groß in einer gefallenen Welt. Damit häufen sich mit der Zeit viele ungute, böse, falsche Dinge in unserem Leben an. Wir werden von klein auf in unserem Charakter geprägt durch gefallene Menschen und eine böse Welt. Wir lernen falsche Verhaltensmuster. Wir lernen zerstörerische Konzepte für die Lebensbewältigung. Jeder von uns hat solche Prägungen, solche Deformierungen. Manche haben das stärker, manche weniger. Es ist hier übrigens durchaus, macht durchaus etwas aus, ob jemand gottesfürchtige Eltern hatte, gläubige Eltern oder nicht. Wenn jemand keine gläubigen Eltern hatte, ist er meistens noch viel mehr geprägt von unguten Konzepten der Lebensbewältigung. Und dann kommen wir irgendwann zu Jesus. In der Kindheit, in der Jugend, als Erwachsene. Und jetzt beginnen die großen Spannungen. Innerlich zwar erneuert, aber immer noch in einem unerlösten leiblichen Dasein und mit einem Rucksack an Gewohnheiten, Prägungen, Verletzungen aus der Vergangenheit, die nun bearbeitet werden sollen in einem Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, oder? Dann beginnt dieser Prozess der Heiligung. Und Paulus sagt zu diesem Leben in Spannungen in Römer 8, Vers 22 bis 24 folgendes. Das ist ganz wichtig jetzt, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Erlösung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Und das ist irgendwie interessant. Wir werden von Jesus erlöst, aber leben dann weiter in dieser Welt, aber nicht mehr von der Welt und müssen dann lernen, mit Spannungen fertig zu werden, die auf uns zukommen, die ganz schwer sind. Und ich möchte ein paar dieser Spannungsfelder, in denen wir drinnen stehen, mal beleuchten, damit ihr versteht, was ich meine. Grundsätzlich stehen wir plötzlich ganz existenziell nach unserer Bekehrung in dem Spannungsfeld zwischen Gut und Böse. Oder bevor wir uns bekehren, sind wir nicht so sehr in diesem Spannungsfeld. Da machen wir, was uns gefällt. Wir leben drauf los. Wir wissen nicht, was Sünde ist. Wir wissen nicht, was Gott nicht gefällt. Und jetzt plötzlich kommen wir zu Jesus und jetzt lernen wir sein Wort kennen. Er offenbart seinen Willen. Er redet beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, er redet davon, dass eigentlich in seinen Plänen die Ehe unauflöslich ist. Das weiß ein Mensch, der zu Jesus nicht gehört, nicht. Und jetzt kommt man zu Jesus und jetzt lernt man, eigentlich ist die Ehe in Gottes Augen etwas Unauflösliches und jetzt lebt man vielleicht in einer extrem schwierigen Ehesituation. Und merkt plötzlich, dass man mit Realitäten konfrontiert sind, die ganz anders sind. Und jetzt spürt man plötzlich, dass es eine enorme Herausforderung gibt zwischen dem, was Gottes Wille ist, was wir erkennen und wo wir auch innerlich erneuert sind und dem, was wir dann leben sollen. Wir merken plötzlich, dass Gott uns hier in eine Spannung oder in viele Spannungen hineinwirft, die alles andere als leicht sind. Unser Wachstumsprozess als Christen ist ein spannungsgeladener Prozess, der alles andere als leicht ist. Aus dieser Spannung heraus, zwischen Gut und Böse, ergeben sich viele praktische Spannungen und Kampffelder, in denen wir herausgefordert sind. Wir stehen dann plötzlich in der Spannung zwischen Gesetz und Gnade, um ein Beispiel zu nennen. Wir erkennen und wissen, was gut ist, was Gott möchte. Wir erleben unsere eigenen Grenzen. Wir erleben unsere Schwachheit. Wir erleben unsere Unfähigkeit, die Gebote Gottes zu halten. Die Gebote Gottes zu tun. Oder wenn wir in der Bergpredigt lesen, du sollst nicht Ehe brechen, um ein Beispiel zu nennen. Und dann die Ergänzung von Jesus hören, eigentlich beginnt der Ehebruch schon in Gedanken. Dann merken wir plötzlich, wie schwierig das dieses Feld für uns ist in dieser Welt. Das wirklich zu leben. Wir stehen in einer Spannung, wo wir merken, wir sind oft unfähig, die Gebote Gottes zu halten, sie wirklich zu tun. Und wir merken plötzlich, wir sind total angewiesen darauf, dass Jesus gnädig reagiert auf unsere Schwachheiten. Und das führt uns erst richtig in Spannung. Denn soll ich angesichts meiner Schwachheit Gottes Gebot nicht mehr so ernst nehmen, mich gehen lassen und mich dann einfach wieder Gottes Gnade anvertrauen? Könnte da nicht die Gefahr lauern, dass die Gnade billig wird? Und angesichts dieser Gefahr lauert auf der anderen Seite die Gefahr, dass ich gesetzlich und hart werde und unbarmherzig fordere von mir und von anderen, was ehrlicherweise gar nicht wirklich erreichbar ist. Wie finde ich in dieser Spannung einen gangbaren Weg, der auch vor Gott richtig ist? Und das trifft auch viele andere Spannungsfelder zu, die hier auftauchen. Die Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, die Spannung zwischen Heiligkeit und Liebe, die Spannung zwischen Gericht und Vergebung. In diesen Spannungen sind wir oft hin und her geworfen. Mal die eine, mal die andere Seite deutlicher vor Augen zu haben und damit auf der einen oder auf der anderen Seite Defizite zu sehen, zu spüren und entsprechend zu kämpfen. Wir schwanken manchmal hin und her, mal den Ernst und dann wieder die Güte des Herrn vor Augen zu haben. Und hier bin ich auf eine interessante Stelle gestoßen im Römerbrief. Zum Kern dieser Spannungen. Paulus sagt in Römer 11, Vers 22 in Bezug auf Gottes Handeln mit Israel und eben auch mit der Gemeinde. Du hast hier also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber. Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Gottes Güte und Gottes Strenge, das ist irgendwie die Grundspannung, in der wir als Christen in dieser Welt leben. Wir sind immer in der Gefahr, diese Spannung nicht auszuhalten und sie einseitig aufzuheben. Je nachdem vielleicht, was wir erlebt haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Wir schwanken oft hin und her. Wenn wir viel Strenge erfahren haben, dann neigen wir dazu, nur noch die Güte Gottes zu sehen. Und wenn wir den Eindruck haben, die Güte macht alles billig, dann neigen wir dazu, nur noch die Strenge zu sehen und gesetzlich zu werden. Oder? Das ist die Spannung. Ich möchte es noch an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Manche sagen, die Heiligung ist ein Geschenk wie die Erlösung. Sie wird an uns geschehen. Gott wird an uns die Heiligung geschehen lassen. Und das ist richtig von der Schrift her. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 13, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Die Heiligung ist ein Geschenk. Er macht dich bereit und fähig. Und dann heißt es aber im Vers vorher, im gleichen Zusammenhang, im Vers vorher, wird deutlich, die Heiligung ist aber auch ein Kampf, ein schwerer Kampf. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 12, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Oder jetzt merken wir plötzlich, Paulus sagt das in einem Zusammenhang, sagt er zuerst, ihr müsst euch total anstrengen. Und im nächsten Vers sagt er, es ist euch alles geschenkt. Sogar der Wille schenkt euch Gott. Merken wir plötzlich diese Spannung, oder? Und das ist doch eine Spannung, die wir erleben in unserem praktischen Leben. Paulus spannt hier diesen großen Spannungsbogen auf. Wir sind gleichzeitig beschenkt und gleichzeitig total herausgefordert. Wir sind gleichzeitig beschenkt und gleichzeitig total herausgefordert. Alles zu tun und zu leben, was der Herr möchte. Und das ist eine Spannung, denke ich, die wir mit dem Verstand nicht auflösen können. Wir können Gott nicht wirklich verstehen und seine Welt. Er ist Gott, der ist viel zu hoch in seinen Gedanken, als dass wir ihn fassen könnten. Und das ist gut so. Gott muss viel größer sein als wir, sonst wäre er nicht Gott. Und hier ist jetzt wichtig, und ich glaube, ich weiß nicht, ob euch das packt, aber mich hat das gepackt, ich finde es so wichtig, wir müssen hier sehen, dass Gott uns als Christen Spannungen zumutet. Er hat uns nicht ein spannungsfreies Leben verheißen und versprochen, sondern er mutet uns Spannung und Kampf zu. Er schenkt alles und er fordert alles. Die Güte und die Strenge Gottes, beides sehen wir. Und die Frage ist nun die, wie können wir mit diesen Spannungen leben? Wir werden herausgefordert, diese Spannungen auszuhalten. In Epheser 4, Vers 1, da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Im Griechischen steht hier ein Wort, das bildhaft erklärt, was gemeint ist. Das Wort würdig meint eigentlich gleichgewichtig. Es steckt das Bild der Waage in diesem Wort. Paulus fordert, dass wir lernen, in all den Spannungen das Gleichgewicht zu finden. Wir müssen lernen, das zu leben, wozu wir berufen sind, was wir glauben. Glauben und Leben müssen ins Gleichgewicht kommen. Auf der einen Seite unsere Berufung, das, was wir im Glauben angenommen haben, auf der anderen Seite das, was wir leben. Und ich frage mich, wie das praktisch werden könnte. Und ich habe ein paar Gedanken einfach hier zusammengestellt, wie das praktisch werden könnte. Einige grundlegende Werkzeuge möchte ich erwähnen. Ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert in unserem Willen und Gehorsam. Wenn wir wirklich Wachstum wollen, wenn wir wirklich Gleichgewicht wollen, wenn wir das erreichen wollen, was nicht einfach ist, dann müssen wir lernen, mit unserem Willen gehorsam zu sein, dem gegenüber, was der Herr von uns möchte. Wir sind herausgefordert zu einer immer wieder zu Willensentscheidungen und zum Gehorsam. Aber wir merken gleichzeitig auch, dass wir immer wieder versagen, dass es immer wieder schwer ist. Wir wollen und können nicht, oft. Wir wollen gehorchen, aber es gelingt nicht. Und dann brauchen wir als zweites Einsicht, Erkenntnis und Bekenntnis. Wir brauchen Einsicht in unsere Schwachheit. Wir brauchen Ehrlichkeit über unsere Schwachheit. Und wir brauchen dann auch das Bekenntnis, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich weiß eigentlich, was du möchtest, aber ich war hier schwach. Und hier haben wir eine wunderbare Verheißung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn der Kampf nicht gelingt, gut ausgeht, wenn wir sündigen und schwach werden, dürfen wir zu ihm kommen, bekennen und er vergibt. Das braucht auch Demut. Dass ich mir vom Wort Gottes etwas sagen lasse. Dass ich mir von Gott etwas sagen lasse. Und dass ich mir auch von Geschwistern, die der Herr führt, etwas sagen lasse. Und ein letztes, was ich hier wichtig finde, ist, ich muss erkennen, immer wieder erkennen, dass wir letztlich unendlich geliebt sind. Unser Herr liebt uns unendlich. Er hat uns gerettet, er hat uns ein Angeld der Erlösung gegeben. Er liebt uns am Anfang und er liebt uns bis zum Ende. Und wir müssen in all diesen Spannungen und Kämpfen nicht verzweifeln, weil wir wissen, er kennt meine Schwachheit, er kennt meine Unvollkommenheit und er liebt mich. Das ist so, wie wenn Eltern kleine Kinder lieben. Sie wissen um die Schwächen dieser kleinen Kinder. Sie wissen um ihre Fehler und sie lieben sie trotzdem. Gott liebt uns. Er mutet uns einen schweren Kampf zu, aber er liebt uns unendlich. Und das führt mich zum letzten kurzen Gedanken. Es wird auch eine Entspannung geben. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 bis 8 schreibt Paulus kurz vor seinem Tod mit dem Blick auf die Ewigkeit folgendes total wichtiges Wort angesichts unseres Themas. Er schreibt, Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus wusste, dass zu seiner Lebensrealität als Christ, als Nachkomme, Nachfolger, als Diener Jesu, ein Leben in Spannungen und im Kampf gehört. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch wissen und verstehen. Und ich möchte es besonders der Abteilung Jugend, möchte ich sagen, wenn ihr Jesus nachfolgt, ich sage es auch allen anderen, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir bis zum Ende nicht erlöst von den Kämpfen und Spannungen, die damit zusammenhängen, dass wir innerlich erneuert sind, aber äußerlich noch in dieser alten Welt leben. Wir werden nicht, du wirst nicht mit, wenn du jetzt 20 bist, vielleicht sagen, mit 40 habe ich die Kämpfe alle hinter mir, dann muss ich nichts mehr kämpfen, dann bin ich so reif. Das stimmt nicht, das kann diese Seite bestätigen. Wir kämpfen diese Kämpfe bis zum Ende. Sie sind verordnet. Gott mutet uns das zu. Er führt uns durch. Und er führt uns zu einer unglaublichen Belohnung, wenn wir diese Kämpfe durchhalten bis zum Ende. Wir werden den Siegeskranz der Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Es lohnt sich, diesen Kampf nicht aufzugeben und zu kämpfen bis zum Ende, bis ins hohe Alter. Es lohnt sich, diesen Kampf, diese Kämpfe zu kämpfen. Aber eines Tages kommt der Kampf zu einem Ende. Und das ist ein zweiter Text, den ich noch lesen möchte. Einmal ist dieser Kampf zu Ende. In Offenbarung 21, 3 bis 5 heißt es, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Dieser Kampf oder diese Kämpfe, die ausgelöst sind durch diese Spannungen, diese Kämpfe kommen einmal zu einem Ende, wenn Gott alle unsere Tränen abwischen wird. Wenn es keine Tränen des Versagens, des Leides, des Verlustes mehr geben wird, keinen Streit, kein Kriegsgeschrei mehr, keine Schmerzen, keinen Tod. Und weil es diese Entspannung gibt, diese Belohnung geben wird, lohnt es sich jetzt im Kampf zu bleiben. In dem Kampf, der zu unserem Christenleben gehört, den Gott uns zumutet, bis wir in der Ewigkeit ankommen. Es lohnt sich, in den Spannungen auszuharren und diesen Kampf nicht aufzugeben. Amen. Ich möchte beten.